Ja, einen schönen guten Tag zu dem heutigen Teil oder zu meinem Teil des heutigen Tages. Kurz zu mir. Mein Name ist Valentin Lippmann. Ich bin innenpolitischer Sprecher und Sprecher für Datenschutz der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Sächsischen Landtag. Und wir sind vor einem guten Jahr eher durch eine Art Zufallsfund darauf gestoßen, dass eine Vielzahl deutscher Länder momentan ihre Strukturen im Bereich der Telekommunikationsüberwachung versuchen zu bündeln in sogenannten Großrechenzentren. Das an sich, Telekommunikationsüberwachung, ist an sich, oh, jetzt hat er mir wieder meine, Entschuldigung, ich musste auf das, so. Telekommunikationsüberwachung an sich ist kein Teufelswerk, handelsübliches Werkzeug der Polizei, sowohl im Bereich der Gefahrenabwehr als auch im Bereich der strafprozessualen Maßnahmen. Dazu ist es momentan so, dass jedes Land eine technische Infrastruktur unterhält, um Telekommunikationsüberwachung auch durchzuführen. Können Sie sich vorstellen, das sind dann immer die Dinger, wo in den Filmen diese großen Regler bzw. diese großen Laufbänder und Tonbänder dann gezeigt werden. Das ist heute alles ein bisschen moderner, unterhält aber momentan jede Polizeibehörde. Darüber hinaus wohl, weiß man nicht so genau, aber in erheblichen Teilen auch die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern und natürlich das BKA. Das brauchen Sie auch, das ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, gehört zu normalen polizeilichen Maßnahmen, insbesondere dann, wenn Sie die Begehung von Straftaten verhindern wollen oder Straftaten aufklären wollen. Nun ist es so, dass wir das ist auch der Gegenstand meines heutigen Vortrags, im Verlauf der Haushaltsverhandlung für den Doppelhaushalt, also den Staatshaushalt des Freistaates Sachsen im Jahr 2015, auf dieses schöne Bild, was ich Ihnen hier mal dran gepinnt habe, gestoßen sind. Das ist ein gemeinsames Rechen- und Dienstleistungszentrum auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und des Freistaates Thüringen. Interessant ist, dass offensichtlich der Trend momentan ist, und das ist nicht das Einzige, die Telekommunikationsstrukturen zusammen, Überwachungsstrukturen zusammenzulegen. Die Länder unterhalten sogenannte Sicherheitskooperation. In Zeiten, wo man Synergieeffekte schaffen will, auch unter den Ländern, ist man der festen Überzeugung, man bündelt am besten alles, was man hat, auch in dem hochsensiblen Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Es gibt zum Beispiel die Sicherheitskooperation der norddeutschen Küstenländer. Die heißen Tatsache so, das sind die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg, wobei bei Hamburg mir nicht klar ist, ob die ein Küstenland sind. Die dienen schlicht der Synergierung hauptsächlich lange Zeit im Bereich der Beschaffung. Jetzt ist es so, dass man über den Bereich der Beschaffung darüber hinausgehen will. Auch Sachsen, und ich meine es immer ein bisschen spezifisch die sächsische Sicht, das trifft aber auf dieses norddeutsche Zentrum in ähnlicher Weise zu. Die Sachsen unterhalten eine Sicherheitskooperation, die sogenannte mitteldeutsche Sicherheitskooperation, die besteht aus den Ländern Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Und für dieses neue TKÜ-Zentrum hat man sich zusätzlich noch Berlin angelacht als Partner. Ganz klar, die Sicherheitstechnik und die Telekommunikationsüberwachungstechnik, die die Länder in ihren Kellern stehen haben, in Anführungsstrichen, also sowohl tatsächlich als auch faktischer Natur, ist wohl stark veraltet in den Begründungen, warum man eine solche Struktur braucht, also eine Zusammenlegung. Wird immer gerne beschrieben, dass man, naja, ich formuliere es mal platt, die Technik dann doch ein paar Jährchen alt ist und die Investitionen in die Technik dann so teuer sind, dass wenn jedes Land das einzeln macht, man ein erhebliches Problem hat. Nun sagt der geschulte Laie, beziehungsweise auch der Fachmann, ist doch kein Problem, dann sollen sie das halt zusammen machen. Der Überzeugung sind offensichtlich auch mittlerweile erhebliche Teile der Länder gefolgt und man plant die Zentralisierung der Telekommunikationsüberwachung in den Ländern. Man muss sich nochmal vor Augen führen, Telekommunikationsüberwachung, immer abgekürzt mit TKÜ, da befinden wir uns nicht nur im Bereich der klassischen Telefonüberwachung, wie immer gerne suggeriert wird, sondern es ist auch das Abfangen von SMS und Fax, obwohl das wohl heute nicht mehr ganz so die große Relevanz haben dürfte wie noch vor einigen Jahren, aber eben auch der komplette Mailverkehr, der entsprechend sowohl im Polizeirecht als auch im Strafprozessrecht unter die Bereich der Telekommunikationsüberwachung fällt. Das heißt, mitnichten sollte man denken, bloß weil man wenig telefoniert, sei man von diesem Zentrum nahezu nicht betroffen. Der große Anteil auch derer, was wir aus den Unterlagen wissen, intendiert sehr stark auf die Kommunikation über das Internet. Ich komme dann später nochmal. Es ist nach wie vor unklar, ob zum Beispiel auch die berühmte in den vergangenen Jahren immer wieder rauf und runter gehandelte Quellen-TKÜ, also sprich die Telekommunikationsüberwachung im Internet, insbesondere vor Eintritt einer verschlüsselten Verbindung, Stichwort Skype und Videotelefonie, in diesen Zentren auch erfolgen soll. Das heißt, es ist ein sehr umfassendes Ding. Das alleine würde schon ein erhebliches Problem verursachen, weil das hochsensible Bereiche sind und Sie sich immer vor Augen führen müssen, die Länder unterhalten eigenständige Polizeigesetze. Das heißt, wenn wir hier über 5 Länder reden, reden wir über 5 verschiedene Polizeigesetze, 5 verschiedene Verfassungsschutzgesetze, die auch teilweise sehr unterschiedliche Dinge aussagen über das, was man darf und was man nicht darf im Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Jetzt ist uns darüber hinaus aber, da gibt es immer eine sogenannte Erklärung in den Haushaltstiteln, muss dazu einfügen, uns ist nicht ganz klar, wir haben diesen Haushaltstitel damals gefunden, haben das veröffentlicht. Ein großer Aufschrei ging durch die anderen Länder der Mitteldeutschen Sicherheitskooperation. Wieso denn Sachsen jetzt das Projekt, was man so schön im Kleinen heimlich clandestin plant, veröffentlicht hat? Das hatte man doch gar nicht vor. Bis heute haben wir keine taugliche Erklärung, wie das Projekt in den Haushalt gekommen ist. Klar, die brauchten Geld und die mussten natürlich die Mittel dafür einstellen. Problem bei der Geschichte ist, die brauchen die Mittel aber nicht für den Laufzeitraum des Doppelhaushaltes, sodass die mehr oder minder, wir vermuten durch Zufall, das Projekt verraten haben. Eigentlich hatten sie es gar nicht vor. Das zeigt sich auch daran, dass momentan die Länder Staatsvertrag dafür aushandeln. Das soll eine Anstalt werden, dafür braucht man einen Staatsvertrag. Und diese Staatsvertragsverhandlungen werden gehütet wie der Heilige Gral, was den Geheimhaltungsgrad angeht, insbesondere deshalb, weil man sich immer darauf beruft, man möchte bitte nichts nach außen geben. Man hat allerdings leider, komme ich später noch drauf, die Rechnung ohne Netzpolitik.org gemacht, die mittlerweile den kompletten Staatsvertrag veröffentlicht haben, wo auch immer die den her haben. Hat uns gefreut. Pointe bei der Geschichte, selbst nachdem dieser Staatsvertrag veröffentlicht ist, weigert man sich uns als Abgeordnete, zumindest in Sachsen, weiter mitzuteilen, was dieses Zentrum eigentlich machen soll. Aber dazu später noch mal kurz. Ja, in diesem Ding, in diesem Teilausschnitt, den Sie, glaube ich, von hinten sehr schlecht lesen können, taucht ein interessanter Passus auf, nämlich das Zentrum soll darüber hinaus, insbesondere in den neuen Technologien und erwartenden Gegebenheiten, vor allem im Bereich der Kommunikationsinfrastrukturen und Dienste sowie der Kryptologie anpassen. Da wird es dann schon spannend. Das ist nicht der klassische Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Klar, es gibt verschlüsselte Telekommunikation. Aber ein Landeszentrum, was Kryptologie betreiben soll, sprich nichts weiter, und das kommt dann im Staatsvertrag sehr deutlich raus, als Techniken entwickeln, um Verschlüsselungen zu verhindern bzw. Verschlüsselungen auch aufbrechen zu können. Das heißt, man bildet sich hier so eine Art Think Tank für Überwachung. Sie müssen immer sehen, die Landespolizeien, da lächelt man im Bund immer so ein bisschen, wenn die über Telekommunikationsüberwachung reden, weil das ist so ein bisschen, wenn die das machen, wie wenn Blinde von der Farbe reden. Die sind einfach klein, das sind kleine Strukturen, die haben nicht die Experten für die großen Klopper, was Telekommunikationsüberwachung und Sicherheitsinfrastruktur angeht, sind seit jeher das BKA und das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig. Da arbeiten ganze Entwicklungs- und Forschungsabteilungen, die dafür zuständig sind. Nun, also die Länder, die offensichtlich der Meinung sind, sie möchten in diesen schönen Bereich der Forschung im Sicherheitsbereich, insbesondere im Bereich der Kryptographie, einsteigen. Das klingt noch schnucklig, so nach dem Motto, sollen sie das doch mal versuchen. Das ist auch so ein bisschen das, was im Bund belächelt wird. Aber real muss man sehen, 5 Länder, die eine Infrastruktur zur Verfügung stehen, und die Mittel, über die wir hier reden, sind alleine Errichtungskosten von 20 Millionen und Betriebskosten im Bereich von hohen Millionenbeträgen. Das ist dann schon mal ein Wort, wo man auch 2-3 Leute gerne abstellen kann, die dann mal im Bereich der Forschung aktiv werden, ohne dass das großartig nach außen tragen soll. Den Passus habe ich Ihnen gerade vorgelesen. Jetzt ist Tatsache, der stand neu. Als ich den Vortrag hier angemeldet habe, haben wir noch über diese ganzen Rahmendaten, die wir uns sehr verschwiemelt über verschiedene Fragen rausholen mussten und immer ziemlich, nach ziemlichem Bohren, immer im Bereich der Mutmaßung und das könnte so sein, hat sich alles bestätigt. Das finden Sie bei netzpolitik.org. Das ist der vollständig geleakte Staatsvertrag zum TKÜ-Zentrum. Dort zu finden seit, ich glaube, jetzt einem guten Monat, und der erfüllt so alles, was man an Befürchtungen im Vorfeld hatte. Das Zentrum soll nämlich sehr viel machen. Da gibt es eine Liste der Zuständigkeiten in gut Hardware- und Softwarekontrollen, Prozesscontrolling und Wartungsarbeiten sowie die Beseitigung von Störungen betriebener IT-Systeme. Naja gut, das kann ich nur gemeinhin noch von einem Rechenzentrum erwarten. Auch die technisch-organisatorische Umsetzung der Maßnahmen auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung, ja, dafür wollten sie es ja zusammenlegen, keine Überraschung, soll praktisch der Teil so funktionieren, dass dann in dem Zentrum Leute sitzen, dann gibt es eine Anforderung, wir hätten gerne eine TKÜ-Maßnahme, wahlweise nach Paragraph XY Polizeigesetz oder nach 100 und folgende StPO, und dann wird die entsprechende Fangschaltung installiert, beziehungsweise die entsprechende Überwachungsschaltung, und dann wird das über den Rechner laufen lassen. Da geht es einfach um die Infrastruktur, die dahinter steht. Und natürlich die Gewährleistung der Schnittstellen zu den Datenverarbeitungssystemen der Polizei. Und dann kommen zwei Punkte, da wird es spannend. Die technische Analyse und Dekodierung von Rohdaten. Das heißt, man hat vor Augen einen großen Berg an Rohdaten, und das wird dann im Staatsvertrag auch noch deutlicher, generiert zu bekommen, aus denen man mittels statistischer Module bzw. Auswertungsmodule gewisse Algorithmen, Schnittmengen und Vergleichsmengen extrahieren kann, um darauf basierend, das ist jetzt die Vermutung, die dahinter steht, dann möglichst breit Techniken aufzubauen, die dem nächsten Punkt, und das steht wirklich so im Staatsvertrag, die Erkennung von verschlüsselter Kommunikation und gegebenenfalls deren Entschlüsselung als Aufgabe vornehmen zu können. Bisher ist ja nun allgemein bekannt, eine handelsübliche Polizeibehörde ist nicht unbedingt in der Lage, eine verschlüsselte Telekommunikation ohne weiteres aufzubrechen. Da beißen sich ja auch in größeren Verfahren, gemeinhin sogar das BKA, die Zähne aus. Wie weit das am Ende gelingen wird, das ist eine spannende Frage, aber es ist erstmal das Ziel, für das man wohl dann auch ordentlich Geld in die Hand nehmen möchte. Problem darüber hinaus ist, man müssen sich das ja ungefähr so vorstellen, wenn 5 Länder da beteiligt sind, heißt das nicht, dass da 5 Polizeibeamte jeweils an einem Rechner sitzen und unbedingt zwingend eingeben. Meldet sich das Land Sachsen-Anhalt, sagt, ich hätte gerne hier eine TKÜ-Maßnahme, und dann sagt der Sachsen-Anhalt, ja, dann mache ich euch eine TKÜ-Maßnahme, sondern dafür schuf der Gesetzgeber irgendwann mal das Stichwort Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, ich nehme mir einen sächsischen Polizisten, der sitzt übrigens, das Zentrum soll in Leipzig wohl sitzen, nach den bisherigen Informationen, wahrscheinlich irgendwo im Keller der Polizeidirektion. Da sitzt dann entsprechend ein sächsischer Beamter, dann kommt die Information aus Sachsen-Anhalt, wir hätten gern, und dann sagt er, okay, klassische Auftragsdatenverarbeitung, wir machen das für euch, ihr kriegt die Daten dann zurück. Ich schaue mir die zwischendurch nicht unbedingt an, aber auch das ist nicht ausgeschlossen, wie dann zwischendurch noch kommt. Ja gut, die Statistiken ist alles normal, und dann kommt nochmal der Bereich Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung. Ein uns mithin ziemlich schleierhafter Bereich, weil darunter können Sie alles fassen. Und das zeigt auch ungefähr, das sind also die Ziele, die im Staatsvertrag drinstehen, weil ganz deutlich, das ist teilweise so wischiwaschi, da können Sie alles drunter verbuchen oder auch nichts. Also es kann sowohl die Äußerung des sächsischen Innenministers nach dem Motto, Herr Lippmann, was haben Sie sich denn so? Das ist doch normale polizeiliche Praxis, und da Sie malen ja immer ein Gespenst an die Wand, bis hin zu, es ist das Gespenst, was haben wir an die Wand malen, alles drin sein. Der Grund ist auch, dass wir das schlicht nicht wissen. Ja, Sie sagen uns nichts, denn wir haben bis heute keinerlei Anfragen zu diesem Bereich beantwortet bekommen, zur Pointe gehört, der Landesgesetzgeber hat das Geld dafür freigegeben. Für ein Projekt, das er nicht weiß, was es ist. Der Doppelhaushalt, in dem wir das Projekt gefunden haben, da sind 4,5 Millionen freigegeben worden, ohne dass irgendein Abgeordneter wusste, was er dort eigentlich beschließt. Zumindest auf offiziellen Dienstwege. Ich kann nicht ausschließen, dass andere Abgeordnete da vielleicht noch das ein oder andere wussten. Das heißt, und das ist jetzt das Problem, was sind Tatsache die Probleme, die dahinter stehen? Erstens, es besteht Tatsache die Gefahr, dass die Länder in den Bereich der Überwachungsforschung einsteigen wollen. Wie ich schon sagte, das ist bisher eher, mit einem Lächeln gesehen worden, wenn das ein Land gemacht hat. Mit 5 Ländern haben sie einfach eine Struktur, wo das geht. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, weil sie bewegen sich im Bereich der Telekommunikationsüberwachung, und wie gesagt, das kann hier jeden von Ihnen treffen, weil einige Länder, komme ich später noch drauf, besitzen, unter anderem wie Thüringen, sogenannte Präventiv-TKÜ. Das heißt, das ist nicht nur zur unmittelbaren Verhinderung einer Straftat, sondern auf Vorrat, nach dem Motto, es könnte ja sein, dass sie sich in einem Umfeld bewegen von Personen, die eines Tages mal Straftaten begehen könnten. Also der erweiterte Kreis eines möglichen Terroristen ist beispielsweise immer der Hintergrund. Da macht man eine präventive TKÜ, und dann kann es doch mal sein, dass wir die Daten, wenn wir dann wissen, dass der Mann Terrorist ist, mal brauchen, dann durchstöbern wir die und vielleicht finden wir ja irgendwas. Das heißt, sie arbeiten schon auf konkreten, gleichwohl sehr unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, die allerdings gar nicht vorsehen, dass sie die Daten in irgendeiner Weise für Forschung oder Auswertung verwenden dürfen. Der Gesetzgeber denkt sich ja was bei dem, was er tut. Meistens, nicht immer, sonst hätte er wahrscheinlich den Haushalt nicht beschlossen. Aber In dem konkreten Fall bei den Polizeigesetzen denkt er sich schon grob was. Und Sie dürfen ein Datum im Polizeirecht nur für das verwenden, wofür Ihnen der Gesetzgeber das Platzrecht gegeben hat. Wofür er es Ihnen nicht gegeben hat, ist die Forschung. Das wird spannend. Also schon hier scheitern Sie eigentlich an der rechtlichen Zulässigkeit. Jetzt hat man, ist ja nicht ganz blöd, hat man sich einen Juraprofessor aus Bayern geholt, der gleichzeitig Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs ist, der ein Rechtsgutachten hat anfertigen lassen zur Zulässigkeit dieses TKÜ-Zentrums. Wenig überraschend kommt er zum Schluss, das kann man schon so machen, und geht aber auf diese Fragen erstaunlicherweise nicht wirklich ein, was zeigt, wenn ein Jurist auf sowas nicht eingeht, dass es vielleicht doch irgendwas dort geben könnte. Ebenfalls dieses Rechtsgutachten liegt heute, bis heute auch keinem der Parlamente vor. Es liegt wohl den Datenschutzbeauftragten der Länder vor. Aber wie gesagt, wir haben das Geld erstmal freigegeben, obwohl wir von nichts wissen. Ja, dann die Unklarheit der Aufgaben dieser Zentren. Kryptoforschung, und da wird es dann auch nicht nur Kryptoforschung, sondern kryptisch, die große Frage Quellen TKÜ. Also sprich, Ihnen möchte jemand den ehemals berühmten Bundestrojaner, dann in vielen anderen Facetten ausgearbeiteten Trojaner auf den Rechner schieben, der bereits Ihre Kommunikation vor Eintritt einer Verschlüsselung abfangen möchte und dann den Polizei- und Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellt. Nun ja, wir wissen es nicht, weil während der sächsische Polizeichef, der sich erstaunlicherweise dazu mal geäußert hat, der Meinung ist, dafür sei dieses Zentrum nicht zuständig, sagen andere, naja, der Auftrag und der Staatsvertrag gibt das her. Denn in dem Staatsvertrag steht drin, TKÜ-Maßnahmen, alles Weitere regelt eine Geschäftsordnung des Zentrums, und wie diese Geschäftsordnung aussieht, weiß auch keiner. Das heißt, Sie können in die Geschäftsordnung reinschreiben, was Sie wollen. Das zeigt sich auch an Punkt B, die Nutzung mittels stiller SMS. Stille SMS dürfte jedem bekannt sein, was das ist. Das ist die SMS, die bei Ihnen auf Ihr Handy verschickt wird, aber bei Ihnen nie ankommt, zumindest nicht sichtbar ankommt, wohl aber im Handy selbst, wo einfach unterbunden wird, dass die bei Ihnen aufploppt. Die hat nur ein Ziel, Ihr Handy in der Funkzelle anzeigen zu lassen, dass dann irgendjemand weiß, wo Sie grob zu Orten sind, selbst wenn Sie das Handy nicht in Betrieb sind und irgendwie versucht haben, die Funkzellenkommunikation auszuschalten, beispielsweise. Das sind stille SMS. Ursprünglich hieß es, nö, haben wir nicht vor. Dann musste der Innensenator von Berlin, Berlin ist ja auch daran beteiligt, ich bin an diesem Punkt äußerst dankbar der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, die das auch so ein bisschen als ihr Thema gefunden haben, die permanent dort den Berliner Innensenator quälen, und der etwas auskunftsfreudiger als der sächsische Innenminister ist, der hat zumindest schon mal zugegeben, dass die Nutzung stiller SMS dort auch erfolgen soll. Und dann bewegen wir uns in einem Bereich, wo es vollkommen unklar wird, das ist der Bereich Verkehrs- und Bestandsdaten. Verkehrs- und Bestandsdaten, auch das dürfte klar sein, Bestandsdaten bei einem Telefon ist alles das, was nicht Verkehrsdaten sind, also sprich nicht Ihr Kommunikationsverhalten darlegt, Anschlussinhaber, PIN, PUC, die ganzen Geschichten, die dahinter stehen, da hat die Polizei auch gerne mal Interesse, da gibt es immer Bestandsdatenauskünfte, auch in den Polizeigesetzen der Länder. Da wird es wohl Aufgabe dieses Zentrums sein, das ist allerdings auch kein Hexenwerk, da brauche ich nichts aufzeichnen, da brauche ich einfach nur beim Provider anfragen. Interessanter, Verkehrsdaten, sprich das Kommunikationsverhalten selbst, da besteht vollkommene Unklarheit, ob die Zentren das machen sollen. Die einen sagen ja, die anderen nein. Die, die ja sagen, sagen ja, aber keine Funkzellenabfragen. Was eine Verkehrsdatenabfrage außer Funkzellenabfragen ist, da bewegen wir uns dann in ganz kryptischen Bereichen. Sprich, Sie sehen ungefähr an den letzten 2 Minuten, die ich Ihnen schildere, dieses Zentrum kann alles und nichts machen. Keiner weiß, was es tut und vor allen Dingen, oder was es tun soll, selbst wenn wir den Staatsvertrag dann irgendwann mal beschließen, das müssen die Abgeordneten der 5 Landtage noch tun, heißt das nicht, dass die darüber hinaus nicht noch viel mehr machen können, weil die Zulässigkeit im Staatsvertrag sehr, sehr weit geht. Dann hat man sich noch einen sehr interessanten Aspekt eingebaut, wo es dann wirklich hanebüchener Unsinn wird. Der Staatsvertrag regelt relativ pauschal die Übermittlung der Daten an Dritte. So darf die Anstalt ist dieses TKÜ-Zentrum, das ist die rechtliche Form, warum man das als Anstalt macht, kann ich bei Gelegenheit erklären, dürfte allerdings auch nicht von Interesse sein, darf die Befugnisse und Zuständigkeiten auf Behörden des Freistaates Sachsen übertragen. Behörden des Freistaates Sachsen kann alles sein, das kann das Landesamt für Archäologie sein. Gut, da gehen wir ja jetzt nicht unbedingt von aus, dass die großartig da ein Player sind, aber das kann zum Beispiel das Landesamt für Verfassungsschutz sein. Das ist eine Behörde des Freistaates Sachsen. Denen können Sie quasi die Daten im Rahmen bestimmter Befugnisse und Zuständigkeiten übertragen. Jetzt kommt Trennungsgebot Polizei und Verfassungsschutz dazu. Das ist jetzt auch rechtlich nicht ganz so einfach, aber theoretisch alleine durch den Staatsvertrag nicht ausgeschlossen. Und dann wird es putzig oder Sie können sich Dritter bedienen. Dritter kann nur alles heißen und ich muss Ihnen sagen, bei den Erarbeitungen dieses Staatsvertrags, auch das wissen wir, war neben dem bekannten Gutachter aus Bayern, Herrn Professor Hickmann, auch ein Sicherheitsunternehmen beschäftigt, was so die Begutachtung technischerseits gemacht hat. Das wäre ein klassischer Dritter. Jetzt sagen Sie in der Begründung des Staatsvertrags, naja, hier geht es im Wesentlichen darum, dass Wartungsarbeiten von Dritten ausgeführt werden dürfen. Na gut, die Botschaft höre ich wohl, nur allein mir fehlt der Glaube. Ich sage nur Augen auf und ein paar Griffe in die Mottenkiste der Geschichte. Stichwort, wie verwenden wir Mautdaten? Da hieß es auch immer die ganze Zeit. Nein, nein, das verwenden wir jetzt ausschließlich dafür. Und Sie können sich ja seitdem ungefähr vorstellen, dass bei jeder dritten Gefährdungslage in Deutschland irgendein Innenminister brüllt, wir hätten gerne weitere Befugnisse für die Mautdaten. Oder beim Thema Vorratsdatenspeicherung, wo mittlerweile ganze Innenministerbrigaden durch die Gegend rennen und sagen, wir hätten gerne für den Bereich des normalen Diebstahls gerne die Vorratsdatenspeicherung. So viel zum Thema Terrorabwehr. Also wenn hier Dritte drinsteht, heißt das, das kann momentan noch Wartungsarbeiten sein, das kann perspektivisch aber auch erhebliche Teile der Privatwirtschaft sein, weil vielleicht stellt man ja Tatsache mal fest, man kommt an die Grenzen mit seinen eigenen IT-Leuten in der Polizei, was man mit Kryptologie so machen kann, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. In Sachsen beispielsweise versucht man seit einem Jahr 100 IT-Experten in der sächsischen Polizei zu kriegen, nur allein sie finden keine. Bei der Bezahlung nicht bewundernswert, welcher gut ausgebildete Informatiker für eine TVL 11 in den Polizeidienst gehen möchte und dann auch noch kompetent sein will, den möchte ich gern mal sehen. Das führt ungefähr dazu, dass man von den 100 ausgeschriebenen Stellen jetzt mit Mühe und Not 20 gefunden hat. Wenn Sie in dem Bereich einen Informatiker haben wollen, dann kriegen Sie ihn definitiv nicht mehr für eine 11. Von daher besteht die Gefahr, dass man dann irgendwann mal ins große Auslagern kommt. Und worauf ich vorhin schon hinaus möchte, und ich muss es ein bisschen beschleunigen, wie ich sehe an der Uhrzeit, die beteiligten Länder haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen für die Nutzung von TKÜ-Maßnahmen. Da können Sie jetzt sagen, ja, das ist ja ganz schön und vollkommen unproblematisch, die müssen sich ja sowieso alle an ihr Landesrecht halten. Ja, das ist auch so, das steht auch so im Staatsvertrag. Das große Aber. Erstens, Sie müssen konstatieren, in Thüringen gibt es zum Beispiel eine Präventiv-TKÜ, wie ich es vorhin schon angedeutet hatte. Nicht in dem Verbund der Mittelsächsischen Sicherheitskooperation, aber beispielsweise in anderen Ländern gibt es sogenannte Unterbindungs-TKÜ, Rheinland-Pfalz. Das ist immer eine Telekommunikationsüberwachung, hauptsächlich mit dem Ziel, das Gespräch zu unterbinden oder rechtzeitig abzubrechen. Der klassische Verwendungsfall ist, da möchte jemand eine Bombe sprengen mit einem Anruf, dann unterbinde ich das, indem ich eine TKÜ auf den Anruf lege und den unterbinde. Das soll wohl funktionieren. So richtig weiß keiner, ob das funktioniert. Sonst hätte Sachsen-Anhalt nicht irgendwann mal im Polizeigesetz die Frage der Abschaltung von Handynetzen in bestimmten Bereichen zum Beispiel erörtert. Ja, jetzt ist das an sich richtig. Aber es gibt einen Vorläufer, wo ich der ganzen Sache nicht traue, das gemeinsame Terrorabwehrzentrum auf Bundesebene. Da ist es so, Polizei- und Verfassungsschutzbehörden arbeiten dort zusammen. Die dürfen aber nicht miteinander arbeiten. Es gibt ja sogenannte Trennungsgebot im Polizei- und Sicherheitsrecht in Deutschland. Das heißt, sie dürfen Daten des Verfassungsschutzes nicht ohne weiteres an die Polizei weitergeben, sondern nur für verfassungsschutzrechtliche Zwecke verwenden. Nun ersann man sich Folgendes. Wenn die alle an einem Tisch sitzen, ich mache es jetzt mal sehr plastisch, also praktisch funktioniert das anders, der Verfassungsschützer guckt in seinen PC und stellt was fest und spricht laut vor sich hin, dass er was gefunden hat und der BKA-Beamte auf der anderen Seite des Tisches hört das zufällig, dann ist das kein Verstoß gegen das Trennungsgebot. Ich habe es mal sehr vereinfacht. Die Gefahr droht hier natürlich auch, so nach dem Motto, naja, ich brauche jetzt hier eine TKÜ-Maßnahme, die nach meinem Landesrecht auf der Grundlage gar nicht mal ohne weiteres zulässig ist. Name, Anschlussinhaber, Telefonnummer kommt irgendwie jetzt in den Bereich eines anderen Bundeslandes, das zufälligerweise dann eine TKÜ-Maßnahme macht und die Daten landen wieder bei Sachsen. Das heißt, Sie können sich dann aussuchen, welches Land hat die für Sie einfachsten Voraussetzungen in diesem Bereich und nehmen die dann einfach und machen dann eine TKÜ. Das könnte juristisch eines Tages ein schönes Feuerwerk vor Verfassungsgerichten werden. Letzter Punkt. Ich stelle mir die Frage, ob Sie sich stellen, weiß ich nicht, aber ich bin Abgeordneter. Das Ding steht in Sachsen. 5 Länder unterhalten es. Es ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Sie hat übrigens einen Verwaltungsrat und einen Vorstand. Ich finde das grandios. wünsche demjenigen gutes Glück, der dann sich Vorstandsvorsitzender des TKÜ-Rechenzentrums nennen darf oder Mitglied eines Verwaltungsrates ist. Es steht in Sachsen, ja. Wer kontrolliert das Ding denn parlamentarisch? Momentan kann ich Ihnen sagen, für das Ding, was in Sachsen steht, ist der Innenausschuss des Sächsischen Landtages zumindest pro forma zuständig. Fragt nie jemand nach, warum auch, weiß ja nie, was die dort drin machen. Ja, gute Frage. Da finden Sie nichts im Staatsvertrag. Jetzt könnte man mutmaßen, Sachsen, weil es hier steht, das Land jeweils für seine Daten, alles unklar. In diesem Staatsvertrag steht dazu nichts. Ja. Soweit zu dem Problem. Das heißt, es wird hier so eine Art, ich bleibe mal dabei, wirklich so ein Daten-Think-Tank gebaut. Die Länder steigen da groß ein. Das wird auch mit ordentlich Geld gefüttert und wir wissen nichts. Sämtliche Anfragen nicht beantwortet. Ich kann ja aber jetzt sagen, der sächsische Innenminister hat mir indirekt bestätigt, dass das, was Sie bei netzpolitik.org finden, echt ist. Da kam man dann nicht mehr unbedingt drum rum. Zweitens, Ende 2016 ist man wohl mit dem Staatsvertrag dann soweit fertig, dass man den nach vorne bringen kann, also ins Parlament. Bis dahin wird wohl weiter spekuliert werden, aber ich gehe nicht mehr davon aus, dass da großartig was geändert wird, weil Staatsvertragsverhandlungen auf Landesebene mit, hier sind wir nur mit 5 Ländern, nicht ganz so einfach sind. Ja, und darüber hinaus muss man, glaube ich, konstatieren, die Länder haben ein Ziel, das ist, dass sie bald fertig werden. 2018 soll das Projekt angeblich ans Netz gehen. Da haben wir gelacht, als wir das hörten. Die Länder der norddeutschen Sicherheitskooperation, der Sicherheitskooperation der norddeutschen Küstenländer planen ein solches Zentrum schon seit dem Jahr 2008. Das ist so ein bisschen wie Berliner Flughafen. Momentan ist man im Bereich 2020, dieses ans Netz zu nehmen. Jetzt weiß man ja in Sachsen, dass man aufgrund seiner übertriebenen Stolzes auf die Leistung der Sachsen so ziemlich immer besser ist als der Rest der Republik und deswegen wahrscheinlich auch der festen Überzeugung ist, 2018 geht das Ding ans Netz. Naja, vor 2020 passiert da meines Erachtens nichts. Aber das lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ja, soweit. Kurzum, die Länder planen, ein neuer Player im Bereich der Überwachung zu werden, im Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Ein weites Feld, wie ich ihn versucht habe zu erläutern. Und wir bauen uns eine Behörde, beziehungsweise eine Anstalt, die sie kaum kontrollieren können, wo wir nicht wissen, was rauskommt. Und wo wir aber davon ausgehen, dass übrigens das Schule macht. Weil wenn wir zwei Sicherheitsverbünde schon haben, Norden und Osten, dann können Sie damit rechnen, dass früher oder später das eine oder andere Bundesland ebenfalls auf die Idee kommt. Und, gut, das kann alles noch scheitern, das kann auch am öffentlichen Druck scheitern, das kann an Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt scheitern, das kann an datenschutzrechtlichen Bedenken, verfassungsrechtlichen Bedenken scheitern, aber der Trend ist da. Übrigens insbesondere im Bereich Verschlüsselungsaufbrechung, den haben Sie bundesweit. Aber der Trend ist sowieso im Bereich sensible Datenzusammenlegung. Nur als kleines Schmankel, zusammen mit Bayern plant man gerade in Sachsen die Auslagerung der Steuerdatenverwaltung, wohlgemerkt nach Bayern. Also sprich, demnächst liegen Ihre Steuerdaten, wenn der sächsische Finanzminister recht hat, irgendwo in einem Rechenzentrum in Bayern rum. Was die damit machen, kann ich Ihnen endgültig nicht mehr sagen. Vielen Dank. Noch ein letzter Punkt, falls es irgendwelche Fragen gibt, ich bin Geisteswissenschaftler und Politiker, zu vielen technischen Vorgängen kann ich Ihnen im Detail nicht sagen.
Ja, ist an? Ja. Meine Frage, also okay, die, bislang habe ich jetzt verstanden, der Staatsvertrag wird jetzt erstmal im Geheimen weiter verhandelt, aber irgendwann muss er doch an die Parlamente gehen und dann gibt es dann noch eine realistische Chance auf eine parlamentarische Diskussion oder ist das dann eher so, da haben wir jetzt 5 Jahre drüber geredet, jetzt machen wir es auch?
Die Behandlung von Staatsverträgen in Deutschland ist spezifisch für sich. Grundsätzlich gilt, das ist so ein bisschen wie die Variante friss oder stirb. Sie können im Parlament einen Staatsvertrag, der Ihnen vorgelegt wurde, der übrigens unterzeichnet ist, ja, da hat schon jedes Land seine Unterschrift drunter gesetzt, nicht mehr neu nachverhandeln. Sie können nur sagen, den nehmen wir oder den nehmen wir nicht. Von daher gehe ich davon aus, dass dieser Staatsvertrag das ist, was uns irgendwann mal vorgelegt wird. Sie können dann nicht sagen, ich hätte gerne in § 35 Absatz 3 folgende Änderung der Vorschrift. Da sagt Ihnen das Land, das können wir gerne machen, aber dann müssen wir den ganzen Staatsvertrag von vorne neu aufrollen. Wenn das Schule macht, macht das jedes Land so, und sonst kriegen wir nie einen Staatsvertrag. Das hat nicht nur was mit den Staatsverträgen in dem Bereich zu tun, das haben Sie in allen Staatsverträgen. Eine kleine Ausnahme bilden immer die Rundfunkstaatsverträge, weil es da umfassende Vorfeldbeteiligung gibt. Und deswegen lasse ich mich auch nicht auf das Argument ein, das sei in Deutschland nun mal so üblich, dass man Staatsverträge im Hinterzimmer verhandelt und dann im Parlament auf den Tisch klatscht nach dem Motto, macht mal. Ich meine, so verhandelt man momentan auch TTIP, hat man über Jahrzehnte so gemacht. Muss nicht richtig sein, dass man das weitermacht. Deswegen lasse ich mich darauf nicht ein, weil die Rundfunkstaatsverträge zeigen, dass es auch deutliche Vorfeldbeteiligung auch in einigen Ländern geben kann. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass wir das Ding kriegen und dann wird darüber diskutiert werden. Dann erzählt mir Ihnen die Koalition in Sachsen und wahrscheinlich jeweils die regierende Koalition in den anderen Bundesländern, wobei meine Partei da momentan in Thüringen ja sogar mit beteiligt ist, hat sich leider auch nicht viel geändert. Muss man zur Kenntnis nehmen, Koalitionen und Kompromisse, dass das eine tolle Geschichte ist. Und dann stimmt die jeweilige Mehrheit des Landtags dafür, der unterzeichnet der Minister den Staatsvertrag, den er schon unterzeichnet hat, also sprich, er ratifiziert ihn am Ende und dann war es das. Von daher, ich gehe dann nur noch davon aus, dass früher oder später gerichtlich dort Probleme auftreten könnten, weil wir in so einem solch sensiblen Bereich schlicht noch keine Ratifizierung hatten. Es gibt übrigens ein vergleichbares Projekt auf Bundesebene, da brauchte man aber keinen Staatsvertrag, da hat man die komplette TKÜ und überhaupt Überwachungskompetenz des Bundesamts für Verfassungsschutz, des BKAs und noch zweier anderer Sicherheitsbehörden, ich glaube das Zollkriminalamts und die vierte vergesse ich immer, mal zusammengelegt. Da ist dann dem entsprechenden Initiatoren der Bundesrechnungshof auf die Füße gestiegen, weil die behaupten, dass das billiger ist, als wenn man das zusammenlegt. Naja, man hat auch behauptet, dass ein Flughafen südlich von Berlin billiger ist, als wenn man zwei Flughäfen baut. Ich weiß nicht, ob man momentan noch der festen Überzeugung ist. Also sprich, Sie müssen davon ausgehen, da gibt es noch ein paar Player, die da noch was verhindern können und die Rechnungshöfe werden sich das genau angucken. Ich weiß nicht, ob da was rauskommt. Auf die Datenschützer würde ich in dem Fall der Länder nicht mehr so furchtbar viel zählen, weil die sind als einziges relativ gut eingebunden worden. Das heißt, die fünf Datenschutzbeauftragten, angefangen von Sachsen bis hin zum Rest, haben das gekriegt und haben interessanterweise, man denkt ja, so ein Datenschutzbeauftragter, das muss ja schon ungefähr das Gleiche rauskommen, was man für datenschutzrechtliche Bedenken haben. Sie haben da ein Spektrum von, wir haben keine Bedenken bis hin, wir haben ziemlich große Bedenken und in der Mitte ein paar Nachbesserungsbedarfe. Da wird es drauf ankommen und sonst sehen wir uns wahrscheinlich früher oder später vor irgendeinem Gericht wieder. Also wir nicht, aber die Initiatoren des Staatsvertrags. Ich will nicht Ihre Mittagspause klauen, deswegen. Wenn es keine Fragen gibt, ist es auch nicht schlimm. Die Initiatoren des Staatsvertrages, die sind auch von damit nicht bekannt. Ja. Kann man die nicht anfragen, wenn es dann Auskunft hat? Ich kann Ihnen das sagen, wie das läuft. Sie stellen eine kleine. Also, die Initiatoren sind bekannt, fünf Länder. Ne? Die fünf Länder haben. Ja, fünf Innenminister. Ja, das ist ja, wir leben in einer deutschen Ministerialstruktur. Da gibt es keine Namen, da gibt es Behörden. Die kann man anfragen. Ich habe bestimmt zu diesem Projekt 10 kleine Anfragen gestellt, in Summa. Sie kriegen dann immer die Antwort und da ist es Tatsache so, dass das verfassungsrechtlich zulässig ist. Das Fragerecht des Abgeordneten ist eine sehr umfassende Geschichte, grundsätzlich. Es gibt Ausnahmen und eine der Ausnahmen heißt der sogenannte Kernbestand der exekutiven Willensbildung. Das heißt, ich kann bestimmte Bereiche, wo mir die Regierung sagt, sie ist noch nicht fertig mit Denken, nicht hinterfragen. Da sagen die, sie kriegen das Ding, wenn es fertig ist. Und genau in dem Bereich bewegen wir uns hier. Das heißt, sämtliche bisherige Anfragen, sage ich Ihnen nichts zu. Ich zitiere mal aus einer mündlichen Anfrage Staatsminister des Inneren Markus Ulbich zum im Internet aufgetauchten Entwurf. Da heißt es dann, muss ich mir vorstellen, der Staatsvertrag ist veröffentlicht, dann kommt der Innenminister, bei dem im Internet aufgetauchten Entwurf handelt es sich um eine unautorisierte Veröffentlichung, die ich angesichts des noch immer abgeschlossenen Willensbildungsprozesses nicht weiter kommentieren werde. Und das war's. Also sprich, man kann da fragen, bloß sie kriegen keine Antwort. Und das ist das Grundproblem. Nun gibt es durchaus Bedenken, diese Praxis fortzusetzen. Das müsste man aber durchklagen, weil gleichzeitig hat das Land Mittel dafür eingestellt und Mittel abrufen lassen im Haushalt. Das können Sie, aber da gehe ich jetzt in weite Teile des Parlamentsrechts eigentlich nicht ohne weiteres machen. Zu sagen, ihr gebt uns Geld für was, was wir euch nicht sagen. Also, das würden Sie in jedem normalen privatrechtlichen Vertrag, würden Sie dem Vogel zeigen, der Ihnen das erzählt. Sie kaufen die Katze im Sack. So, Aber da sind wir nicht weitergekommen bisher. Sonst, wir fragen da ziemlich viel. Interessant ist, habe ja vorhin schon mal gesagt, in Berlin, der Kollege Lauer von den Piraten, der kriegt relativ umfassende Antworten. Da wird im Innenausschuss das relativ offen erzählt, wie die Vertragsverhandlungen sind, in Thüringen auf. Bloß in Sachsen, weil man federführend ist bei diesen Verhandlungen, sagt man gar nichts. So, letzte Frage, glaube ich. Dann
also bei der klassischen Telefonüberwachung und so weiter war es ja bisher immer der Fall, dass eben ja die Telekommunikationsanbieter ja gerade quasi ab einer bestimmten Größe ja Abhörschnittstellen und so weiter gewährleisten mussten. Mhm. Aber wenn sich jetzt halt dezentrale oder noch mehr digitale und halt auch verschlüsselte Dienste verbreiten, ist es dann nicht eigentlich quasi nicht mehr zu vermeiden, dass sich gerade klassische Polizeibehörden jetzt auch mehr quasi in geheimdienstliche Strukturen quasi reinbewegen müssen oder auf jeden Fall so handeln müssen, gerade zum Thema Verschlüsselung brechen.
Ja. Also aus Sicht der Polizeibehörden ist das Vorgehen ja grundsätzlich erstmal nachvollziehbar. Ich habe eine Entwicklung der Technik, hinter die ich hinterherhinke. Da braucht man sich ja nichts vormachen.
Die Frage ist, lässt sich das halt irgendwie noch mit dem derzeitigen Rechtsverständnis und Rechtsstaatsverständnis irgendwie vereinbaren?
Ja, die Diskussion führen wir ja seit 30, 40 Jahren bei jeder technischen Neuerung. Ich musste vor uns schmunzeln. Auf dem Weg hierher habe ich im Zug, ich folge auf Twitter, Tagesschau vor 20 Jahren. Exakt vor 20 Jahren gab es im Bund eine Diskussion über die Präventiv-TKÜ, die damals weitgehend etabliert werden sollte und auch etabliert wurde. Damals hieß es auch, müssen wir, brauchen wir und die Datenschützer, alles ganz schlimm. Sie sehen, heute haben wir sie, keiner redet mehr drüber. Sprich, das ist ja immer ein Aushandlungsprozess über Jahre. Und ja, es ist richtig, die kommen an ihre Grenzen strukturell. Die kommen technisch an ihre Grenzen und überlegen sich jetzt, wie sie das ändern können. Ob das nun rechtsstaatsbedrohend ist, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es im Bereich der Geheimdienstaktivitäten sind. Weil da sage ich mal ganz deutlich, was unsere Geheimdienste machen. Da hat uns ja nun Edward Snowden und Folgende für viele Sachen auch im deutschen Bereich die Augen geöffnet. Der Verfassungsschutz in Deutschland wollte ja schöne Programme mal anschaffen, die da gezeigt wurden und ähnliches, also X-Keyscore und diese ganzen Geschichten. Grundsätzlich muss man aber sagen, die Polizeien sind da gar nicht mal so scharf drauf, auf das Equipment, was der Verfassungsschutz hat, weil die versuchen ja ganz andere Mechanismen rauszukriegen. Die Polizei hat ein Interesse an Strafverfolgung und einer Unterbindung von Straftaten. Gibt es aber, und da gebe ich Ihnen recht, einen Punkt, wo die Schnittstellen immer größer werden. Und das ist die Frage der Gefahrenabwehr. Wir müssen ja immer sehen, die Polizei hat ja in Deutschland neben der Strafverfolgung, dafür gilt die StPO und viele Maßnahmen, die Polizeigesetze umfassen eigentlich nur die Gefahrenabwehr. Das heißt, sie wollen verhindern, dass überhaupt eine Gefahr im Folge einer Straftat entsteht. Wir erleben seit Jahren, Jahrzehnten, dass die Frage, ab wann eine Gefahr entsteht, immer weiter ins Vorfeld verlagert wird. Und da treffen Sie dann auch Tatsache auf die im Bereich der Geheimdienste. Schönes Beispiel, vollkommen anderer Bereich. Die Frage der Unterbindung der Strafbarkeit der Ausreise ins Ausland mit dem Ziel, dass dort